Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Stormberg. Einen schönen guten Tag. Ist das Information oder ist das Werbung? Nachdem die Berliner SPD ein Werbeverbot für die Bundeswehr an Berliner Schulen beschlossen hat, wird darüber diskutiert. Wir waren in einer Schule bei einer solchen Veranstaltung dabei und haben auch die Schüler gefragt, was sie darüber denken. Ein vietnamesischer Schriftsteller wurde vor rund 2 Wochen abgeschoben, zusammen mit seiner Frau. Seine Tochter hat sich jetzt an die Öffentlichkeit gewandt und will ihre Eltern zurückholen. Die Frage ist, hätten die Eltern nicht abgeschoben werden sollen? Und wird das Geld aus dem Sofortprogramm für den Kohleausstieg in Sachsen-Anhalt nicht sinnvoll investiert? Menschen befürchten das und darum gibt es jetzt Kritik. Das alles haben wir heute in Deutschland heute. Seit 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, muss die Bundeswehr Wege finden, um junge Menschen für den Wehrdienst zu rekrutieren. Das heißt, sie muss dahin, wo junge Leute sind, zum Beispiel bei YouTube und natürlich in den Schulen. Ist das dann eine Berufsinformation, so wie auch über andere Berufe in der Schule informiert wird, oder ist das Werbung? Jetzt kann man sagen, es kommt darauf an, wie diese Veranstaltung dann abläuft und wie sie dann auch im Unterricht eingebettet ist. Frank Kapellan war bei einer solchen Veranstaltung an einer Berliner Schule von der Bundeswehr dabei.
Los geht's!
Eine Minute noch, los!
War schon sehr scheiße.
Die Bundeswehr kämpft um Nachwuchs. Ohne YouTube-Serien, so die Verteidigungsministerin, geht da gar nichts.
Früher hatte man bei der Wehrpflicht ununterbrochen junge Männer, die wussten, wie es beim Bund ist. Heute ist das nicht mehr der Fall. Also suchen wir die modernen Kommunikationsmittel, um zu zeigen, Türen aufmachen, Kasernentore auf, wie es bei uns ist.
Okay, guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Jan Czarnicki.
Seit den 50er Jahren stehen auch die Türen deutscher Schulen für Soldaten offen, die erzählen, wie es bei ihnen so ist. Es sind Menschen wie Jan Czarnicki, die sich jetzt zu Unrecht am Pranger sehen.
Gerade vor dem Hintergrund der angestoßenen Diskussion, eventuell die Jugendoffiziere oder die Bundeswehr an sich, ja, aus dem Schulalltag komplett auszuschließen.
Der 34-jährige Hauptmann hat viel Erfahrung, war als Fluglotse auch in Afghanistan.
Wir haben heute das Thema wehrhafte Demokratie, Deutschland und der Einsatz seiner Streitkräfte im Inland vor dem Hintergrund des Grundgesetzes.
Am Barnim-Gymnasium im Norden Berlins ist er regelmäßig. Lehrerin Janine Karmoll greift mit ihrem Leistungskurs Politik gern auf das Angebot zurück.
Es ist ja nicht so, dass wir den Unterricht abgeben, wir holen uns Unterstützung ins Haus.
Wir haben jetzt hier ein ganz, ganz neues Szenario von Terroristen, die eine ganz, ganz neue Art der Anschläge planen, eine ganz, ganz neue Dimension annehmen.
Was darf die Bundeswehr, was darf sie nicht? Was gibt das Grundgesetz her? Czarnicki zeigt die Fotos vom 9-11, Flugzeuge in den Twin Towers.
Was unsere Möglichkeiten, die wir haben.
Also selber Abfangjets loszuschicken zum Beispiel.
Okay, das ist jetzt geschehen. Dann müsste man es abschießen, um diese Gefahr zu verhindern.
Die Schüler der Jahrgangsstufe 11 haben das Schirach-Stück am Deutschen Theater gesehen. Gleich wird auch Czarnicki abstimmen lassen. Darf der Pilot ein Flugzeug vom Himmel holen, das als Waffe missbraucht wird?
Ich glaube, dass man schießen müsste. Es wäre ja immer noch im gewissen Sinne Mord. Und ich glaube, die Verantwortung würde dann bei der Person liegen, die den Befehl dazu gibt.
Okay. Natürlich bin ich Befehlsempfänger, aber ich unterliege trotz allem unserem Grundgesetz.
Zwischen Schülern und Soldat entwickelt sich eine spannende Diskussion, die wohl ganz nach dem Geschmack des Bundestagspräsidenten wäre.
Deshalb kann auch der Beschluss einer Hauptstadtpartei nicht unwidersprochen bleiben, militärischen Organisationen künftig den Zugang zu Schulen untersagen zu wollen. Und mehr noch, Vorträge von Soldatinnen und Soldaten über ihren Dienst als militärische Propaganda zu denunzieren.
Wolfgang Schäuble ärgert sich maßlos. Und auch sein Vize von der SPD, Thomas Oppermann, hat nur Kopfschütteln für den Soldaten-Raus-Beschluss der Berliner Partei. Freunde übrig.
Ich als Schüler hätte mich gefreut, wenn damals die Bundeswehr in die Schule gekommen wäre. Ich hätte sehr kritische Fragen gestellt.
Den Vorwurf, Minderjährige würden unkritisch für den Dienst an der Waffe begeistert, hält er für völlig absurd.
Werben fürs Sterben. Wenn man sowas im Zusammenhang mit der Bundeswehr sagt, zeichnet man doch ein völlig verzerrtes Bild von der Wirklichkeit. Die Bundeswehr wirbt doch nicht fürs Töten.
SPD-Chefin Nahles hat den Berliner Genossen einen Schuss vor den Bug gegeben. Die rudern seither zurück.
Beschluss eines Parteitages ist keine Regierungspolitik,
versichert Innensenator Andreas Geisel. Werbung für, nicht Information über die Bundeswehr solle unterbunden werden. Daran halten wir uns doch, unterstreicht Jan Janicki.
Das heißt, sobald Schülerinnen oder Schüler Interesse haben an dem Beruf des Soldaten, verweisen wir immer an die zuständigen Karriereberater und geben keine weiteren Informationen. Wir ziehen eine ganz, ganz strenge Grenze.
Wir üben, wie wir kämpfen.
Werbung kontra Information. Sozialdemokrat Timo Schramm aus Berlin-Neukölln glaubt nicht, dass das einfach zu trennen ist. Er war 4 Jahre Zeitsoldat, auch in Afghanistan, und hält den Berliner Beschluss für richtig.
Also YouTube-Formate mit martialischer Musik unterlegt, das ist Werbung, das ist was anderes als Information. Wenn ich Offiziere vor eine Klasse schicke, dann ist da zwar die Intention der Information da, aber wir haben ja auch eine Wirkung. Und diese Wirkung ist dann eben doch eine Werbung.
Ja, bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit und die Mitarbeit. Dankeschön.
Jan Janicki beendet seinen Vortrag. War das nun Werbung für die Bundeswehr? Die 16-jährige Julie schüttelt den Kopf.
Nee, also ich denke, das ist eigentlich nur Information, weil wir hatten ja schon andere Studientage und da war die Polizei ja auch hier und dann hätten die ja damit quasi auch Werbung gemacht.
Im Endeffekt ist die Bundeswehr ja ein wichtiger Teil von Deutschland und da finde ich das auch okay, dass die hier in Schulen über sich informiert und auch für sich wirbt.
So der 17-jährige John, also doch ein bisschen Werbung.
Selbst jetzt bleibe ich in Gedanken bei den Kameraden im Einsatz. Wo einer für den anderen da ist, das kann man nicht beschreiben. Bundeswehr. Wir dienen Deutschland.
Die Bundeswehr in Schulen. Ist das Information oder ist das Werbung? Frank Capellan über die Diskussion darüber. Vor rund 2 Wochen wurde der vietnamesische Schriftsteller Nguyen Hong Nan zusammen mit seiner Frau in sein Heimatland abgeschoben. Zurück bleibt seine 19 Jahre alte Tochter, die eine hochbegabte Pianistin ist und Musik studiert. Nguyen Hong Nan und seine Frau hatten knapp 4 Jahre in Nürnberg gelebt und nun wendet sich seine Tochter an die Öffentlichkeit, um die Eltern zurückzuholen. Die Frage ist nun, war die Abschiebung rechtens? Michael Watzke hat sich mit dem Fall befasst.
Die Vietnamesin Hong An, 19 Jahre alt, am Konzertflügel. Sie spielt Chopins Polonaise in A-Dur. Das Werk trägt den Beinamen Die Heroische. Kein Zufall, sagt Hong Ans Musikprofessor Jeremias Schwarzer.
Das hat sie ganz sicher so ausgewählt. Das ist, was sie sein muss. Sie muss extrem tapfer sein, natürlich im Moment.
Denn vor 2 Wochen klopften Polizisten morgens um 8 Uhr an die Tür von Hong Ans Eltern in Nürnberg. Die Tochter konnte nur zusehen, wie die Beamten ihre Mutter und ihren Vater nach Vietnam abschoben.
Ich habe noch nicht einmal etwas für meine Eltern gemacht. Und jetzt, so ich wünsche mir wirklich sehr, dass ich jetzt meine Eltern zurück zu mir zurückbringen.
Unter Tränen sagt die zierliche Musikstudentin, ihre Eltern hätten sie stets zur Zurückhaltung erzogen.
Ich war immer so ruhig, so leise. Ich studiere nur. Ich konzentriere mich immer nur um mein Studium. Jetzt möchte ich nicht mehr so sein.
Hong An will auf das Schicksal ihrer Eltern und ihre eigene Lage aufmerksam machen. Zusammen mit ihren Kommilitonen gibt sie deshalb ein Konzert in Nürnberg. Die jungen Musiker etwa Marimba-Spieler Philipp Moore, wollen Spenden für ihre vietnamesische Mitstudentin sammeln.
Und wir hoffen natürlich, dass sie das alles bewältigen kann und auch einfach ihr das Gefühl zu geben, dass wir für sie da sind.
Hong An lebt seit fast 4 Jahren in Deutschland. Derzeit droht ihr keine Abschiebung. Sie wird demnächst voraussichtlich vom Bachelor ins Masterstudium wechseln. Die Aufnahmeprüfung dürfte kein Problem sein. Musikhochschulprofessor Schwarzer sagt über die junge Pianistin,
dass sie eine sehr hochbegabte, sehr fleißige und außergewöhnlich talentierte Musikerin ist. Also ich habe eine Prüfung abgenommen und da kam sie als bestvorbereitete Studentin von allen. Also sie ist eine Musikerin, die sich unglaublich vorbereitet und ansonsten einfach eine hochintelligente Person.
Was Hong Ans Eltern betrifft, ist die Situation komplizierter. Verschiedene Medien wie die Taz und die Nürnberger Nachrichten porträtierten Hong Ans Vater als mutigen Menschenrechtsaktivisten. Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat sagt sogar,
ein Regimekritiker aus Vietnam, der hierher kommt und Asyl beantragt, nachdem er fast 20 Jahre im Gefängnis saß, den kann ich nicht einfach ablehnen und abschieben, das geht einfach nicht. Dieser Mann hat zumindest eine Flüchtlingsanerkennung verdient und die hätte er kriegen müssen.
Aber stimmt das wirklich? Ist der 65-jährige Gründer des sogenannten Vietnam-Instituts für Menschenrechte wirklich ein Demokratieaktivist, wie er gegenüber den deutschen Behörden behauptete? Das Bundesamt für Asyl und Flüchtlinge, kurz BAMF, schildert aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Details aus dem mehrfach abgelehnten Asylantrag. Das BAMF teilt auf Anfrage des Deutschlandfunks lediglich mit, Zitat, die Bearbeitung des Asylverfahrens wurde im Rahmen der zentralen Qualitätssicherung überprüft. Im Ergebnis wird an der getroffenen und gerichtlich bestätigten Entscheidung festgehalten. Wer sich näher mit dem Fall der vietnamesischen Flüchtlingsfamilie befasst, stößt auf Ungereimtheiten. Ihr deutscher Anwalt, ein anerkannter, auf Asylrecht spezialisierter Jurist aus Nürnberg, vertritt die Familie nicht länger. Auch in der Community der Auslandsvietnamesen in Deutschland hat Hong Ans Vater selbst unter Regimekritikern wenig Unterstützer. Die Familie habe kaum Kontakt zu Landsleuten gehalten, sagten Nguyen Thi Bao von der Vereinigung der vietnamesischen Flüchtlinge in Nürnberg.
Die haben sich dann in den letzten 2 Jahren komplett zurückgezogen. Mit uns wurde nicht mehr gesprochen, ne, weil das Vertrauen nicht mehr da war.
Und das galt für beide Seiten. Nun setzt sich Nguyen Thi Bao für die 19-jährige Hong An ein. Er habe sie kurz nach der Abschiebung ihrer Eltern bewusstlos in ihrer Wohnung gefunden. Sie habe große Angst. Nguyen bezweifelt zwar, dass den beiden Abgeschobenen in Vietnam tatsächlich Haft oder Repressionen drohen.
Ich denke nicht. Also aktuell kann ich das nicht bestätigen.
Aber welche Tochter litt nicht unter der Trennung von Vater und Mutter?
Ich weiß, dass mein Vater liebt mich sehr und ich auch, meine Mutter auch. Und wir sind jetzt getrennt und das schmerzt mich, mein Herz auch sehr.
Den Schmerz verwandelt Hong An in Musik, in die Heroische von Frédéric Chopin. Bei ihrem Konzertauftritt in Nürnberg erntet die Pianistin Begeisterungsstürme.
Unser Landeskorrespondent in Bayern, Michael Watzke, über den vietnamesischen Abschiebungsfall Nguyen Hong Nan. €40 Milliarden will die Bundesregierung über einen Zeitraum von knapp 20 Jahren in die Bundesländer investieren, die vom Kohleausstieg betroffen sind. So sollen die Folgen für die Menschen aus den betroffenen Revieren abgefedert werden. Das heißt, es geht darum, neue Perspektiven aufzubauen. Und damit das direkt beginnen kann, fließen sofort €240 Millionen in die 4 Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. In Sachsen-Anhalt fürchten nun aber einige, dass die Projekte, die mit dem Sofortgeld finanziert werden, gar nicht den Menschen aus dem mitteldeutschen Braunkohlerevier zugutekommen. Christoph Richter berichtet.
Noch immer steckt den Menschen hier im Revier der Strukturbruch der 1990er Jahre in den Knochen. Viele Biografien sind damals abgebrochen worden. Menschen haben sich mit sehr wenig zufrieden geben müssen. Und Heute bangt man darum, dass sich diese Entwicklung wiederholen könnte.
Sagt Andy Haug, parteilos. Er ist der Bürgermeister von Hohenmölsen, ein Ort umgeben von den Mondlandschaften des Tagebaus Profen im Süden Sachsen-Anhalts. 6.700 Einwohner groß. Nur wenige Menschen sind unterwegs. Alles ist ordentlich, sauber, aber kaum Leben.
Und die Hoffnung besteht, dass wir diesmal hier im Revier zu Gewinner gemacht werden.
Man setze auf Arbeitsplätze für alle, nicht nur für Akademiker, so Bürgermeister Andy Haug weiter. Doch ob das kommt? Viele Menschen im Kohlerevier haben da so ihre Zweifel. Vor allem, wenn sie einen Blick auf die Sofortmaßnahmen zum Kohleausstieg richten. 18 Projekte sind in Sachsen-Anhalt auf der Liste. Es geht dabei unter anderem um die Reinigung des Dachs des UNESCO-Weltkulturerbes Naumburger Dom, den Aufbau eines Rosenerlebniszentrums, die Schaffung einer Mammutgalerie in Sangerhausen im Südharz oder eine Ortsumfahrung im Kurort Bad Kösen. Ein Ort, der für die Kumpel im Revier Lichtjahre entfernt ist. Ein Ort, von dem sie nicht mal gehört haben. Viele winken nur ab.
Hier waren ja 95% waren ja alles Bergmänner hier oder Bergleute. Und deshalb bin ich eben auch der Meinung, das sollte schon hier bleiben und eben nicht, wie man eben sagen, vielleicht Naumburger Dom und alles so. Da hat der Staat anders Geld.
So ganz glaubt Christian Hirschfelder nicht daran, dass das Kohlegeld ins Revier fließt. Er war Schlosser und hat die großen Kohleabraumbagger repariert. Ähnlich sieht es auch ein älteres Ehepaar vor dem Supermarkt in Hohenmölsen.
Es ist traurig.
Traurig.
Es geht auch um die Schaffung einer Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen in Halle. Man könne ja jetzt E-Tankwart werden, lästern die Menschen im sarkastischen Unterton. Der Hohenmölsener Bürgermeister Haug sieht das Geld nicht richtig investiert. Touristische Angebote, gut und schön, sagt er.
Aber der wird die Arbeitsplätze nicht retten. Deswegen kann nur der Schwerpunkt darauf liegen, dass wir Infrastrukturen schaffen, dass wir Anreize für Unternehmensansiedlungen schaffen. Und jedes dieser Projekte sollten wir darauf prüfen, welche Arbeitsplatzeffekte sie hier in der Region entwickeln. Nicht irgendwo, nicht weit weg, sondern direkt im Revier selbst.
Es gäbe einzelne Projekte, die er durchaus positiv sehe, wie den Ausbau des mitteldeutschen S-Bahn-Netzes im Süden des Landes. Haug zweifelt aber, ob sie dem Revier einen Nutzen bringen, wenn nicht auch für einen entsprechenden Busverkehr zu den künftigen S-Bahnhöfen gesorgt werde. Davon sei aber in den Papieren nichts zu lesen, sagt Bürgermeister Andy Haug. Andere Kommunalpolitiker, beispielsweise in Lützen, das ebenfalls an der Tagebaukante liegt, sind pikiert, dass sie nicht mal mit einem einzigen Wort erwähnt wurden. Deutlich wird, auf die Magdeburger Landesregierung sind die Kommunalpolitiker im Kohlerevier nicht gut zu sprechen.
Ich verstehe, dass die Menschen empört sind. Ich glaube, da ist die Kommunikation nicht so gut gelaufen.
Gesteht Claudia Dahlbert. Sie ist die grüne Umwelt- und Energieministerin und die stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes Sachsen-Anhalt. Und bedauert, dass man beim Sofortprogramm Projekte habe nehmen müssen, deren Planungen schon fertig in der Schublade gelegen hätten. Bis 2021 stehen für die sogenannten Erstmaßnahmen den ostdeutschen Kohlerevieren etwa 150 Millionen Euro zur Verfügung. Sachsen-Anhalt erhält daraus 30 Millionen. Insgesamt also bis zum Jahr 2038, bis zum endgültigen Kohleausstieg, sollen 4,8 Milliarden Euro nach Sachsen-Anhalt fließen. Aber nicht nur die Kommunalpolitiker im Kohlerevier sind irritiert über die Sofortliste. Auch Wirtschaftswissenschaftler haben ihre Zweifel. Einer von ihnen, Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Was die Kohlekommission mache, sei Verteilungs-, keine Wachstumspolitik, so Holtemöller weiter.
Wenn man diesen Menschen, die jetzt vom Braunkohleausstieg betroffen sind, unmittelbar helfen möchte, dann müssen die Hilfen direkt an den Personen ansetzen und nicht einen Umweg gehen über Strukturförderung.
Die Sorgenfalten graben sich bei so manchem Kommunalpolitiker im mitteldeutschen Kohlerevier tief ins Gesicht.
Also wir sind noch sehr, sehr skeptisch. Hier direkt im Revier, wo wir kernbetroffen sind von all den Entwicklungen, die jetzt anstehen.
Denn ob das Geld nachhaltig und im Kohlerevier direkt und punktgenau auch wirklich ankomme, man weiß es nicht, zweifelt zumindest der Hohenmölsener Bürgermeister Andy Haug.
Ein Elternabend der besonderen Art. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann steht Eltern Rede und Antwort. Das ist gleich ein Thema in der Sendung Campus und Karriere mit meiner Kollegin Regina Brinkmann. Das war Deutschland heute mit Jessica Sturmbeck. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag.